Peace Leute, was geht ab? Willkommen zur sechsten Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frelingsdorf und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu einer weiteren Solo-Q&A-Folge. Das heißt, ich beantworte die Fragen, die mich in letzter Zeit so erreicht haben. Und in den Shownotes ist wie immer das Google-Formular verlinkt. Da könnt ihr mir Fragen stellen und Themenwünsche und Gastvorschläge äußern. Heute in der Episode möchte ich auch noch kurz auf meine aktuelle Situation eingehen. Wen das nicht interessiert, einfach in den Shownotes die Timestamps abschicken, checken, dann könnt ihr direkt zu den Fragen kommen oder ja, je nachdem, was euch interessiert. Aber es hatten sich ein paar Leute erkundigt, deswegen ja, wollte ich mal kurz darüber berichten, wie es bei mir so läuft. Und ich plane meinen nächsten Wettkampf in der Herbstsaison 2020, also ziemlich genau in einem Jahr. Aktuell bin ich 91 Kilo schwer. Und mein bisheriges Stageweight lag bei 77 Kilo ungeladen. Also das war so mein tiefstes Gewicht innerhalb der Diät. Und dementsprechend befinde ich mich jetzt ca. 14 Kilo über Stageweight. Und bin, also meines bisherigen Stageweights, bin jetzt seit einem Jahr ja ziemlich kontinuierlich im Kalorienüberschuss gewesen. Und ich glaube, da ist auch einiges an Muskulatur draufgekommen. Es läuft soweit alles ziemlich gut. Und ich glaube, ich bin enorm gewachsen und für meinen nächsten Wettkampf werde ich ja dasselbe Stageweight wie 2018 anpeilen und ja, ist jetzt erstmal komisch, weil ich habe ja Muskeln aufgebaut in dem Prozess. Warum jetzt nicht ein höheres Bühnengewicht letztendlich anpeilen? Und das hat den Grund, dass ich definitiv nochmal leaner kommen möchte. Ich war immer in dem Glauben, dass für die Mans Physikklasse, also die Klasse, in der ich wieder vorhabe zu starten, nicht so eine Härte oder nicht so eine krasse Härte gewünscht wird. Also, dass man mit etwas mehr Körperfett auf die Bühne kommen kann als beim Bodybuilding. Und das hat sich ja in der Vergangenheit einfach nicht wirklich bewährt, denn im Endeffekt hat immer derjenige gewonnen, der am leansten, am härtesten war. Deswegen möchte ich auch jetzt nochmal bei meinem nächsten Wettkampf mit deutlich weniger Körperfett auf der Bühne stehen. Und deswegen peile ich das gleiche oder ja, das also mindestens das gleiche Gewicht an wie 2018. Heißt natürlich, ne, dass ich diese 77 Kilo dann mit mehr Muskulatur und weniger Körperfett ausfüllen werde. Denn ich habe ja jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall einiges aufgebaut. Ich denke, ein paar Kilo sind auf jeden Fall drauf gekommen. Das heißt, wenn ich einfach das gleiche Gewicht anpeile, dann wird das Ganze mit mehr Muskulatur und weniger Körperfett deutlich besser aussehen. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich 14 Kilo von meinem Wettkampfgewicht entfernt und ich plane, Anfang 2020 eine kleine Diät einzulegen. Das wird noch nicht die finale Wettkampfdiät, sondern ja, im Prinzip so eine Diät vor der eigentlichen Wettkampfdiät. Und so kann ich ja diese 14 Kilo, die ich zu verlieren habe, so ein bisschen verteilen. Ich muss sie nicht in einem Go abnehmen, sondern ja, werde Anfang des Jahres, denke so 12 bis 16 Wochen Diäten, je nachdem, wobei nicht so lange, ich glaube eher so 12 Wochen, dabei ja roundabout 5 bis 6 Kilo verlieren, dann bin ich schon relativ gut in Form. Und dann werde ich das eine Zeit lang halten oder vielleicht sogar nochmal in den Kalorienüberschuss gehen und dann anschließend erst die richtige Wettkampfdiät starten und muss dann ja bis zum Wettkampf nicht mehr so viel Gewicht verlieren. Das reduziert damit drastisch die Chance für Muskelverlust und werde das Ganze auch mit deutlich weniger Diätermüdung überstehen können. Also das ist soweit mein Plan. Und mein aktuelles Training, ja, läuft eigentlich ganz gut. Habe jetzt noch ungefähr, ja, einen Monat in der Improvement Season und Training macht sehr viel Spaß. Ich trainiere Arme zum Beispiel aktuell fast jeden Tag. Also auch im Unterkörpertraining mache ich meistens immer noch so ein bisschen Trizeps oder eine Übung Bizeps. Also eigentlich bei jedem Training Arme in irgendeiner Form auf jeden Fall dabei. Und ich habe meine Pausenzeiten so ein bisschen angepasst. Bin immer davon ausgegangen, dass längere Pausenzeiten vorteilhafter für Hypertrophie sind, denn das hat die Research soweit auch bestätigt und das ist auch grundsätzlich richtig so. Aber jetzt vor kurzem ist mir das Four-Factor Model of Rest Times von Renaissance Periodization ja, zu Ohren gekommen. Ich habe eine Frage bei RP Plus gestellt und habe dann eine ziemlich coole Antwort von Dr. Mike Özerte und Dr. James Hoffman erhalten. Und ja, sie haben mir das Four-Factor-Model vorgestellt, welches besagt, dass du den nächsten Satz dann angehen kannst, wenn du erstens, also wenn dein wenn die lokale Muskulatur ausreichend erholt ist, um 5 saubere Wiederholungen zu absolvieren, zweitens dein kardiovaskuläres System sich erholt hat, also du nicht mehr schwer atmest und deine Atmung ja dementsprechend auch wieder normal ist. Drittens die Agonisten, die bei der Übung eben mithelfen, ausreichend regeneriert sind und nicht zum limitierenden Faktor werden, wie zum Beispiel der Unterrücken bei Kniebeugen. Und viertens, du dich mental ausreichend erholt fühlst, um den nächsten Satz ja so produktiv wie möglich zu gestalten. Und ich habe halt, wie gesagt, ne, immer darauf abgezielt, möglichst lange Pausenzeiten einzubauen, ja, so 3 bis 5 Minuten, und habe dann, glaube ich, bei vielen Übungen einfach länger pausiert, als eigentlich nötig gewesen wäre. Ich denke nicht, dass es unbedingt viele negative Folgen hat, aber ja, so waren die Einheiten halt einfach deutlich länger. Und jetzt versuche ich einfach nur noch, ne, diese 4 Punkte abzuhaken, und sobald ich überall ein Häkchen setzen kann, dann wird der nächste Satz angegangen. Und das führt dazu, dass ich ja deutlich schneller durchs Training komme und auch einen besseren Pump bekomme, da ja ich während den Sätzen nicht so lange pausiere. Und ja, macht auf jeden Fall extrem viel Spaß, und ich finde den Approach sehr, sehr gut soweit. Ja, die genauen Vor- und Nachteile, je nachdem, das wäre vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes, für eine andere Podcast-Episode. Aber ich habe vor kurzem dazu einen Instagram-Post verfasst, den könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Nice. Und ja, ansonsten zur Ernährung. Aktuell tracke ich nur Körpergewicht und Protein. Das ist eigentlich ein ganz witziger Approach. Also ich stelle mich ja sowieso jeden Tag auf die Waage, notiere mir das Gewicht. Am Ende der Woche errechne ich den Durchschnitt und schaue halt, dass mein Körpergewicht im Laufe der Wochen kontinuierlich ansteigt. So kann ich gewährleisten, dass ich mich definitiv in einem Kalorienüberschuss befinde, ohne jetzt die Kalorien explizit tracken zu müssen. Und dazu tracke ich noch mein Protein. Ne, da will ich natürlich schauen, dass ich so mindestens auf meine 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme. Also bei mir jetzt irgendwie so meine, ja, 200 Gramm pro Tag sollte ich schon reinbekommen, und teile das Ganze auch über, ja, so mindestens 3, eher 4 Mahlzeiten pro Tag auf. Also da ist dann auch soweit alles abgedeckt. Und ich denke, dass man mit diesem Approach tief in der Offseason eigentlich ganz gut fährt, ne, muss halt einfach nur schauen, dass das Körpergewicht ansteigt und du ausreichend Protein isst, dann machst du schon extrem viel richtig. Und ja, ist eigentlich ganz relaxed aktuell, ne, ist halt so eigentlich das, was mir in die Finger kommt, weil ich dann ja aktuell doch schon Probleme habe, ein Körpergewicht zuzulegen. Es wird dann einfach extrem mühsam, auch einfach, weil mein Food-Focus extrem niedrig ist. Also ich denke kaum noch über Essen nach. Klar, für mich ist Essen natürlich extrem wichtig, um bestmögliche Fortschritte zu gewährleisten, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir schon so heute jetzt gerade denke, oh, was esse ich heute Abend, so wie ich es vielleicht noch von einem Jahr getan habe. Habe auch letztens einfach so einen großen Gyros-Teller zerstört und habe das so gegessen, und es hat zwar irgendwo geschmeckt, aber ich fand es halt gar nicht so geil, und von einem Jahr wäre das wirklich noch so das Highlight meines Tages gewesen. Danach habe ich noch so ein Magnum-Eis gegessen, und ja, es hat mich einfach gar nicht so krass gereizt. Also ich habe es halt mehr gegessen, einfach um die Kalorien reinzubekommen und dann auch irgendwie Ruhe zu haben. Also es ist ganz verrückt. Mein Food-Focus ist wirklich sehr gering aktuell, und das ist definitiv auch, naja, eine gute Situation, um eine Diät zu starten, denn ja, vor allem in der Wettkampfdiät wird sich dein Food-Focus drastisch erhöhen. Also du wirst dich viel mehr mit dem Thema Essen auseinandersetzen. Und ja, wenn du halt schon mit einem hohen Food-Focus in die Diät startest, ne, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du dann eventuell eine Essstörung oder so entwickelst. Und ja, da bin ich halt ganz weit von entfernt aktuell. Deswegen ist das etwas sehr Cooles. Und ja, ich denke, die meisten Leute werden sich damit nicht identifizieren können. Ich war selber eine lange Zeit immer so ein Nimmersatt. Also ich hätte immer noch mehr essen können, egal wie viele Kalorien ich auf dem Plan hatte. Also ich hätte immer noch gern mehr gegessen. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr so der Fall. Da bin ich auch extrem froh drüber irgendwo. Und deswegen, ja, Food Focus halt wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache. Und ich würde jetzt nicht euren Food Focus mit dem Food Focus von jemand anderem vergleichen, sondern nur innerhalb dir selbst. Also wie war dein Food Focus von einem Jahr und wie ist er heute? Und ja, ich denke, im Aufbau wird er, sollte er zunehmend weniger werden und in der Diät ja tendenziell eher mehr. Aber wenn man den in der Diät auch ja möglichst konstant halten kann oder dieser nicht zu stark ansteigt, ist das dann auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ja der mit zunehmenden Diäten auch immer weniger wird. Also ich glaube, nach meiner ersten Diät war ich übertrieben food-focused. Nach weiteren Diäten wurde das Ganze dann immer weniger. Und jetzt hoffe ich, dass es jetzt nach der nächsten Prep noch mal besser wird. Cool, ja, das soweit alles zu meiner aktuellen Situation. Also ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, ich wachse ziemlich gut und bin mir sicher, dann nächstes Jahr im Herbst ein deutlich besseres Paket liefern zu können. Wie gesagt, nochmal ein Wettkampf in der Men's Physik-Klasse. Langfristig will ich ja noch ins Bodybuilding übergehen, aber da lasse ich mir noch ein paar Jahre Zeit. Meine Körperfettverteilung ist halt auch so konzipiert, dass ich am Oberkörper ja deutlich weniger Fett halte als am Unterkörper. Zum Beispiel habe ich jetzt, ne, mit 91 Kilo und was weiß ich, wie viel Prozent Körperfett, also immer noch Abs, aber das heißt halt gar nichts, denn ich lagere halt sehr viel Fett, vor allem an den Beinen oder generell am Unterkörper an. Deswegen ist mein Körperfett deutlich höher als die meisten vermuten, also anhand meines Oberkörpers vermuten würden. Und für die Men's Physik-Klasse ist das natürlich ideal. Also wenn dein Oberkörper viel früher fertig, also enthaart oder lean ist als dein Unterkörper, dann musst du dementsprechend nicht so weit diäten und deinen insgesamten Körperfettanteil auch gar nicht so stark reduzieren. Also das ist natürlich dann, sag ich mal, das ist auch so eine Freikarte für mich, Wettkampferfahrungen mitzunehmen und meine Form einfach nochmal zu verbessern, ohne ja so maximal leiden zu müssen. Denn wenn ich wirklich endhart ins Bodybuilding kommen würde, dann müsste ich auf jeden Fall nochmal ein paar Kilo mehr verlieren, als es ja letztes Jahr der Fall war. Und deswegen ist so eine Men's Physik Prep für mich jetzt nochmal in Anführungszeichen relativ entspannt, also im Vergleich zu einer Bodybuilding-Prep, aber langfristig will ich da auf jeden Fall hin. Und ja, freue mich auf die nächste Wettkampfsaison, habe auch Klienten, die da starten werden. Also bin mega excited und ich würde sagen, wir starten jetzt soweit mit den Fragen. Erste Frage von Micha Strohe. Grüße gehen raus, Micha. Hat mich richtig gefreut, dich bei der GNBF kennenzulernen und cool mit dir zu quatschen. Hoffe, bei dir ist alles gut. Und er schreibt, kannst du im Podcast mal über die sehr hohen Proteinempfehlungen von Cliff Wilson reden und was du darüber denkst? Ja, ich war vor kurzem beim Intensity is Everything Seminar von Revive Stronger in London und Cliff Wilson, einer der besten Bodybuilding Coaches der Welt, kann man schon fast sagen, hat dort präsentiert. Und er hat auch eine recht hohe Proteinempfehlung rausgegeben, 3,0 bis 3,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und fand ich ganz interessant. Er wurde dann auch gefragt, was seine Rationalen dafür sind. Und er hat zum einen gesagt, dass er dadurch eine bessere Regeneration erfahren hat. Das fand ich so ein bisschen fraglich. Oder da habe ich einfach, sage ich mal so, das Ganze habe ich einfach ein bisschen kritisch hinterfragt, weil ich finde es immer grundsätzlich schwierig, eine bessere Regeneration jetzt nur auf einen Faktor zurückzuführen. Kann halt auch gut sein, dass du in der Zeit weniger Stress hast, besser schläfst, was auch immer. Aber ich habe auch letztens einen Podcast mit José Antonio, einem der Top-Protein-Researcher, auch weltweit, gehört, dass er halt eben dasselbe gesagt hat, also auch, dass er durch höhere Proteinkonsum eine bessere Regeneration sieht, hat das jetzt nicht durch bestimmte Studien belegt direkt, aber er hat es gesagt, also wenn José Antonio und Cliff Wilson da übereinstimmen, denke ich, dass da ja was dran sein könnte. Und ja, bei Cliff war das auch so, dass er zu Beginn seiner Trainingskarriere im Aufbau immer ziemlich schnell zugenommen hatte. Also, dass er so ein bisschen fetter geworden ist, als er eigentlich wollte und dann im Endeffekt ja länger Diät halten musste, um dann sich für die Bühne vorzubereiten. Und das hat ja ihm nicht ganz so in die Karten gespielt. Und im Laufe der Jahre hat er es geschafft, immer leaner zu bleiben. Und ich denke, da war ein großer, also ein großer, einen großen Beitrag hat auch ja, der Proteinkonsum dazu beigetragen, denn Protein ist der sättigstende Makronährstoff. Und ja, durch diese erhöhte Sättigung schafft man es in der Regel, ja, etwas leaner aufzubauen, also den Kalorienüberschuss ein bisschen geringer zu halten, dementsprechend weniger Fett in weniger Fett zuzunehmen und dementsprechend eine längere Zeit im Kalorienüberschuss verbringen zu können. Also unter den Gesichtspunkten, denke ich, macht es absolut Sinn. Und ja, aufgrund von Research von José Antonio wissen wir auch, dass hohe Proteinmengen gar kein Problem bei gesunden Nieren sind. Also sofern du gesunde Nieren hast, sind auch höhere Proteinmengen absolut safe. Deswegen ja, denke ich, dass ein höherer Proteinkonsum, also jetzt auch so 3,0 bis 3,2 Gramm, keine wirklichen Nachteile haben, wenn überhaupt nur Vorteile, vor allen Dingen dann, wenn du im Aufbau dazu tendierst, schneller zuzunehmen und du da einfach die Fettzuwächse vielleicht etwas geringer halten möchtest. Und klar gibt es halt auch Daten, welche zeigen, dass Muskelaufbau bereits bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag maximiert werden kann, aber ne, es gibt da wie gesagt auch eine relativ große Range. Und ja, die geht halt wie gesagt von 1,6 bis teilweise bis zu auch 3 Gramm. Also warum auf das untere Ende abzielen? Ich bin da lieber safe und definiere meine Baseline so bei 2,2 Gramm. Für meiste meiner Klienten programme ich auch alles so zwischen 2,2 und 2,5. In der Diät, denke ich, könnte es zum Beispiel dann auch nochmal Sinn machen, da vielleicht nochmal höher zu gehen, dann vielleicht eher die Empfehlung von Cliff zu befolgen. Also, wie gesagt, insgesamt halte ich das einen hohen Proteinkonsum absolut für eine super Sache. Einziger Nachteil, der mir noch einfällt, wäre jetzt, dass ja, Protein so der teuerste Makronährstoff ist. Also, ne, wie gesagt, Fleisch, Fisch ist jetzt im Vergleich zu Reis oder Nudeln natürlich ja, etwas teurer. Aber da empfiehlt sich Whey-Protein. Ich glaube, das ist einer der ja, günstigsten Proteinquellen. Ich glaube, nee, ich glaube nur Magerquark ist noch günstiger, aber mit Whey-Protein ja, könnt ihr wirklich super euren Proteinbedarf abdecken und es ist auch eine sehr, sehr gute Quelle, hat ein sehr hochwertiges Aminosäureprofil, also ist jetzt anderen Produkten, jetzt Fleisch, Fisch, nicht wirklich unterlegen. Liefert vielleicht ein bisschen weniger Mikronährstoffe, aber ja, die deckt ihr in der Regel eh durch Obst, Gemüse und ja, ausreichend anderen Lebensmitteln ab, also ja, solange ihr jetzt nicht nur Whey konsumiert den ganzen Tag, denke ich, sollte das kein Problem sein, aber ja, es ist halt einfach, wie gesagt, extrem praktikabel, ihr müsst euch einfach nur einen Shake fertig machen und dann kommt ihr auch easy auf höhere Proteinmengen. Klar, nur durch Fleisch und Fisch, dann, weiß ich nicht, 250, vielleicht sogar bis zu 300 Gramm, je nachdem, wie schwer ihr seid, pro Tag reinzubekommen, aber das ist mühsam, vor allem, da müsst ihr auch echt viel Zeit dann in der Küche verbringen, da hat auch, glaube ich, der wenigste Bock drauf, deswegen, so ein Shake ist immer leicht getrunken und, ja, auch aufs Gramm Protein runtergerechnet, extrem günstig, also eine sehr, sehr coole Sache. In der Diät könnte man dann zum Beispiel mehr auf feste Nahrung umspringen, um sich da dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sättigung abzuholen, aber im Aufbau hohe Protein Zufuhr mit Whey-Protein. Absolut eine coole Sache. Nice. Nächste Frage von Jörg PT. Grüße gehen raus, Jörg. Volumenunterschied zwischen einem Deload und der Intro-Week. Ja, im Deload wollen oder ist das Ziel, sich maximal zu regenerieren. Sowohl physiologisch als auch psychologisch. Das heißt, wir wollen ja das Volumen definitiv herunterfahren, so dass wir uns ja, regenerieren können und wir uns bereit machen für einen weiteren produktiven Mesozyklus. Das Volumen würde ich ungefähr bei Maintenance-Volumen, ja, ich würde einfach Maintenance-Volumen anpeilen, also das Trainingsvolumen, mit dem du deine Adaption hältst, du weder Muskulatur auf- noch abbaust, also einfach genauso viel machst, was du benötigst, um deine Adaption zu erhalten. Und ja, das ist natürlich jetzt, sage ich mal, so ein sehr vager Begriff. Ich denke, ja, viele wissen vielleicht gar nicht, wo sich im Maintenance-Volumen befindet. Man kann jetzt halt ne, ein paar grobe Ranges rausgeben, aber das geht es dann natürlich ne, in eurem individuellen Fall dann nochmal genauer zu überprüfen. Aber so 6 bis 8 Sätze pro Muskel pro Woche sollten eigentlich ja ausreichen. Und wie gesagt, gestaltet den Deload eher konservativ, denn ja, die Nachteile bei zu hartem Training überwiegen definitiv die Nachteile bei zu leichtem Training. Denn ja, wenn ihr zu leicht trainiert, verliert ihr vielleicht so ein paar Adaptionen, habt dann ja ein paar Probleme beim Wiedereinstieg, könnt ein paar Kilos weniger bewegen, aber das geht, sag ich mal, in der Regel ziemlich schnell, dass ihr euch dann wieder ja, an den Trainingsstimulus soweit gewöhnt und dann kommt ihr auch sehr schnell und ja, sehr, sehr gut wieder in den Mesozyklus rein. Spätestens nach einer Woche oder so seid ihr wieder vollkommen am Start. Deswegen, ja, wenn ihr jetzt aber zu hart trainiert, dann kann es sein, dass ihr nicht ausreichend Ermüdung reduziert, um einen weiteren harten und produktiven Mesozyklus zu gewährleisten. Also dann, ja, geht ihr einfach mit zu viel Vorermüdung in den Zyklus rein und ja, könnt diesen dann nicht überstehen. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr im Deload eher konservativer unterwegs seid. Und ja, soll jetzt eigentlich auch gar nicht darum gehen, jetzt wie man den Deload gestaltet, sondern es geht ja um die Volumenunterschiede. Und in der Intro-Week ja, wollen wir einfach einen guten Einstieg in den Mesozyklus gewährleisten. Wir wollen ausreichend hart trainieren, um eine Adaption zu erzeugen. Das heißt, ja, wir müssen mindestens bei Minimum Effective Volume einsteigen, also das minimale Volumen fahren, welches wir benötigen, um Adaptionen zu erzeugen. Und genau, ist eigentlich, denke ich, ein ziemlich guter Approach, denn so werden wir ja, uns jetzt in der ersten Woche definitiv nicht direkt abschießen. Wir bekommen ein paar Gains bei ja, kaum Ermüdung, denn ja, wir werden jetzt nicht den übelsten Muskelkater bekommen und halt jetzt auch nicht direkt mit der Brechstange in den Zyklus reingehen und so über die Wochen eine kontinuierliche Progression gewährleisten. Minimum Effective Volume, denke ich, für die meisten Trainierenden so zwischen 9 und 12 Sätze pro Muskel pro Woche. Also, ne, denke, ja, so grobe Ranges sind halt für euch relativ interessant. Deswegen, ja, Deload 6 bis 8 Sätze pro Muskel pro Woche und in der Intro-Week 9 bis 12 pro Muskel pro Woche. Genau, das so die groben Angaben. Und ja, gilt es aber, wie gesagt, ne, nochmal in eurem individuellen Fall zu prüfen, ob das Ganze auch zutrifft. Aber auch ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, in beiden Fällen eher konservativ zu starten, also euch auch in der Intro-Week nicht direkt abzuschießen, sondern da vielleicht eher ja, mit etwas weniger Trainingsvolumen zu starten, zu schauen, ob ihr das Ganze gut regeneriert, ob ihr ne, einfach euch nach dem Training, sag ich mal, so ein bisschen belastet fühlt. Wenn ihr jetzt denkt, okay, das war jetzt gar nicht so, ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich überhaupt trainiert habe, dann wird das vermutlich ja eben nicht ausreichen, um Muskeln aufzubauen. Das heißt, da müsst ihr, ja, sag ich mal, so ein Pensum finden, welches euch belastet, wo ihr ja einen ganz guten Pump kriegt und vielleicht so einen leichten Muskelkater, so minimal. Der sollte jetzt natürlich auch nicht so hart sein, aber ich denke, das ist ein relativ gutes Maß, um in den Zyklus einzusteigen und dann könnt ihr den Stimulus von Woche zu Woche erhöhen, sofern ihr ja diesen regenerieren könnt. Nächste Frage von Leon. Hey Luis, erst einmal sehr interessanter und unterhaltsamer Podcast, sowohl die Solo-Episoden als auch die Interviews bisher. Cool, vielen Dank, Leon. Meine Frage wäre, ob es eine Untergrenze gibt, wenn man über effektives Session-Volume redet. Klar, ab einer gewissen Anzahl von Sätzen, von zu vielen Sätzen, redet man von Junk-Volume. Was mich interessiert wäre, ob es eine Mindestanzahl von schweren Sätzen gibt, die es pro Session benötigt, um maximalen Muskelaufbau zu gewährleisten, oder ob es am Ende nur auf das wöchentliche Gesamtvolumen ankommt. Coole Frage. Mindestanzahl an Sätzen für eine Muskelgruppe pro Einheit. Vielleicht gibt da jetzt keine direkte Evidenz, aber ich habe ein paar Hypothesen, genau, welche ja schon, sag ich mal, dafür sprechen, dass man eine gewisse Satzanzahl pro Einheit oder ja pro Muskel nicht unbedingt unterschreiten sollte oder warum es einfach nicht so effizient ist. Denn deine Performance kann sich im Laufe der Serie, also von Satz zu Satz, verbessern. Also ich weiß nicht, kennt bestimmt jemand, ne? So der erste Satz Kniebeugen, nachdem man die jetzt vielleicht eine Woche nicht praktiziert hat, ist immer so, ja, noch so ein bisschen wackelig. Muss erstmal, sage ich mal, so ein bisschen in den Groove reinfinden. Und der zweite Satz, den kann man dann meistens schon deutlich besser ausführen. Man ist stabiler und wählt die Fußposition direkt genauer und ja, ist einfach etwas effizienter. Und ja, dementsprechend kann sich da auch die Technik verbessern und ebenfalls die Mind-Muscle-Connection. Ich glaube, ja, so nach 2, 3, 4 Sätzen, glaube ich, spürt man den Muskel dann deutlich besser als noch im ersten Satz. Kann durchaus vorkommen. Je nachdem kriegt ihr vielleicht auch einen besseren Pump. Also ich glaube nicht, dass du den Pump maximieren kannst, wenn du nur ein oder zwei Sätze machst. Ich glaube, ja, also ich kriege persönlich meistens immer den besten Pump so nach 3, 4 Sätzen. Und ja, durch einen besseren Pump können wir oder haben wir ein besseres Cell Swelling. Also die Zellen schwellen mehr an und das ist ja auch ein Signalweg für Hypertrophie neben Mechanical Tension und Metabolic Stress, ja, vermutlich der Signalweg, welchen es ja gilt, sag ich mal so, am meisten zu vernachlässigen. Ich würde ne, natürlich den meisten Fokus auf Mechanical Tension legen, aber es ist natürlich so ein ganz cooler Nebeneffekt, den man da auf jeden Fall mitnehmen kann. Also guck halt, ne, nach wie vielen Sätzen du einen möglichst guten Pump bekommst. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht so nach dem ersten oder zweiten sein wird. Genau, mit mehreren Sätzen können wir auch mehr Effective Reps ableisten. Ne? Es gibt ja, sag ich mal, so dieses Effective Rep-Konzept. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Satz mit 15 Wiederholungen haben, dann könnten wir die ersten 10 Wiederholungen so als Leading Reps bezeichnen und die letzten 5 sind dann die Effective Reps, wo dann wirklich alle motorischen Einheiten maximal rekrutiert werden und ja, dann auch die schnellzuckenden Muskelfasern sehr, sehr gut stimuliert werden und die haben ein deutlich höheres Wachstumspotenzial als langsame oder moderate Muskelfasern und ja, je mehr Sätze wir machen, ne, desto mehr fallen unsere Wiederholungen natürlich auch ab. Ne, im ersten Satz haben wir dann vielleicht noch 15 Wiederholungen, also 10 Leading Reps, 5 Effective Reps und im zweiten Satz schaffen wir dann vielleicht nur noch 12 Wiederholungen, 7 Leading Reps, 5 Effective Reps. Dann noch 10, 5 Leading Reps, 5 Effective Reps und dann vielleicht noch im vierten Satz noch 7. Also dann nur noch 2 Leading Reps und 5 Effective Reps. Heißt natürlich nicht, dass die Leading Reps keine Hypertrophie induzieren, aber ich sag mal, je mehr Sätze wir machen, desto höher die prozentuale Verteilung in Richtung der Effective Reps und das kann je nachdem auf jeden Fall ein möglicher Vorteil sein. Ansonsten, ja, bei zu wenig Arbeitssätzen wird das Ganze auch irgendwo etwas ineffizient, da wir uns ja auch immer aufwärmen müssen. Also wenn wir jetzt Bankdrücken machen und irgendwie nur 2 Arbeitssätze absolvieren, aber wir 3, je nachdem 4, 5 Aufwärmsätze machen müssen, dann wird das Ganze einfach sehr, sehr ineffizient und ja, dann macht es halt Sinn, ne, sag ich mal so, da die Trainingsfrequenz ein bisschen zu reduzieren und dann vielleicht anstatt 4-mal pro Woche 2 Sätze, 2-mal mit 4 Sätzen zum Beispiel zu trainieren, weil ne, sonst wärmt ihr euch halt mehr auf, als ihr eigentlich trainiert und ja, ist halt einfach ineffizient. Und ja, genau, aufgrund der Gründe würde ich vermutlich auch so das minimale Satzvolumen pro Muskel pro Einheit auf 3 Sätzen, also weniger als 3 Sätze pro Muskel, programme ich für mich und meine Klienten auch in der Regel nicht. Und ja, heißt jetzt nicht, dass weniger Sätze keine Hypertrophie auslösen können, aber es wird halt ja vermutlich nicht das Optimum sein, aufgrund der genannten Gründe und halt auch einfach ja, einfach ineffizient. Ja, und ich denke, das wollen wir alle nicht. Deswegen, ja, 3 Sätze pro Muskel, pro Einheit, denke ich, so das Minimum. Jo, nächste Frage von Lasse Pflüger. Was hältst du von der Idee, nachts einen Proteinshake zu trinken oder ist der Schlaf und die Regeneration wichtiger? Ja, also durch einen weiteren Proteinspike nachts hätten wir vermutlich einen marginalen Vorteil. Also ja, wichtig wäre, ne, dass du deinen Proteinbedarf sowieso schon über den Tag deckst. Und ja, sofern du ja, 3 bis 5 Proteinspikes über den Tag reinholst, denke ich, fährst du schon ziemlich gut. Ob es dann vielleicht nochmal einen kleinen Vorteil bringen könnte, nachts aufzustehen, maybe. Vielleicht hast du nochmal so ein bisschen mehr Anabolismus. Aber hier kommt der große Punkt. Schlaf und Regeneration ist deutlich, deutlich wichtiger. Das heißt, es macht keinen Sinn, ja, sag ich mal, dir, sag ich mal, über den Proteinshake, sag ich mal, so einen minimalen Vorteil abzuholen, wenn du hier auf der anderen Seite beim Schlaf dann, ja, was der deutlich wichtigere Faktor ist, dann Einbußen machst. Also opfer nicht einen weniger wichtigen Faktor für, opfer nicht den wichtigeren Faktor für etwas Unwichtigeres. Deswegen würde ich davon abraten. Und ja, sowas beobachte ich öfter, dass das passiert. Ja, zum Beispiel, wenn zu wenig geschlafen wird in einer Nacht und man dann irgendwie ja anstatt seine 8 Stunden irgendwie nur 5 Stunden reinbekommt oder was weiß ich, dann auf die Arbeit geht und dann nach der Arbeit komplett müde ist, aber man hat halt eben noch eine Gym-Einheit dann vor sich und dann knallt man sich, weiß ich nicht, um 18 Uhr, wenn man eigentlich um 22 Uhr schon wieder schlafen will, noch eine Menge Koffein rein, um halt eben ja, das Schlafdefizit von der Nacht zuvor auskontern zu können. Klar, in der Einheit werdet ihr dann vermutlich ganz gut performen, aber ihr werdet durch ja, das Koffein dann euren Schlaf in der nächsten Nacht zum Beispiel erneut sabotieren und so insgesamt deutlich ja, schlechter regenerieren. Und ja, auch hier kein guter Trade-off. Deswegen ja, würde ich definitiv Schlaf und Regeneration generell in dem Fall deutlich priorisieren. Nice. Nächste Frage von Dominik.Reichert. Grüß dich, Dominik. Programming schon als Anfänger sinnvoll, also komplette Mesozyklen? Und ja, ich würde eigentlich sagen, also dass da nichts groß gegenspricht, sein Training ja einfach in groben Zyklen zu planen, hat einfach den Grund, da du auch als Anfänger nicht unendlich lang progressiv trainieren kannst oder solltest. Ja, ich denke, ein großer Bestandteil oder ein großer Punkt, welchen es beim Programming zu berücksichtigen gibt, ist das Akkumulations-zu-Deload-Verhältnis, also die insgesamte Länge des Mesozyklus, also wie lange du hart und progressiv trainierst, bis du dann eine Woche deloadest, also dann Ermüdung reduzierst. Und das wird bei Anfängern ja stark von dem variieren, was du als Fortgeschrittener oder Profiathlet eventuell machst. Denn ein Anfänger ja, braucht in der Regel ja, sehr, sehr wenig, oder was heißt in der Regel, er braucht einfach wenig Trainingsvolumen, um Adaption zu gewährleisten und kann oder und wird durch das Training weniger Ermüdung anhäufen als ein fortgeschrittener Athlet. Kann dementsprechend länger hart und progressiv trainieren, bevor er dann diese Ermüdung abbauen muss, also diese Ermüdung akkumuliert sich deutlich langsamer. Das heißt, ja, dieses Akkumulations-Deload-Verhältnis wird sich drastisch unterscheiden von dem Programming für einen fortgeschrittenen Athleten. Das heißt, ja, als Anfänger kannst du bestimmt so 10, 12 Wochen progressiv trainieren, bevor du ja, vielleicht dann eine Woche pausieren musst. Nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zeiträume fest, aber es wird halt deutlich, deutlich ja, länger vorangehen als bei einem Fortgeschrittenen. Also man könnte definitiv einen Mesozyklus soweit planen, aber ich würde das Ganze ja vor allen Dingen eher reaktiv dann anpassen und ja, vor allen Dingen autoregulieren anhand des wöchentlichen Feedbacks des Athleten. Also spricht meiner Meinung nach auf jeden Fall nichts dagegen. Es ist keine Notwendigkeit, da du halt, wie gesagt, als Anfänger ja so ziemlich von allem wächst. Daher ist es definitiv keine Notwendigkeit, aber ich denke, ich würde es trotzdem als ja, generell sinnvoll erachten, einfach um schon mal ja auch so einfach so eine gewisse Struktur in sein Training zu bringen und nicht nur irgendwie das zu machen, was der Körper einem aktuell suggeriert. Das kann, wie gesagt, als Anfänger eine Zeit lang sehr, sehr gut funktionieren. Also du trainierst, steigerst dich und irgendwann merkst, okay, heute oder jetzt die letzten paar Tage ging es nicht mehr so gut voran, dann trainierst du etwas leichter für einen gewissen Zeitraum und dann merkst du, okay, ich bin jetzt wieder regeneriert, jetzt kann ich wieder Fortschritte machen oder merkst einfach, dass es wieder vorangeht. Und ja, das kann definitiv gut funktionieren, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich sehe halt keinen direkten Nachteil jetzt, wenn man das Ganze einfach so ein bisschen plant, dokumentiert und ja, dann dementsprechend programmt. Da, wie gesagt, einfach nur gucken, ne, dass diese Zeiträume sich zu dem Programming von erfahreneren, fortgeschritteneren Athleten deutlich unterscheidet. So, ich habe mir jetzt nochmal kurz eine weitere Frage rausgesucht, bin doch ein bisschen schneller durchgekommen als eigentlich erwartet. 40 Minuten, 35 Minuten in. Von daher können wir auf jeden Fall noch eine Frage mit reinpacken. Von Lorenzo: Wie ist deine Erfahrung mit Kalorien-Tracking-Apps? Kann man auf die Vorgaben von Makros und Kalorien vertrauen oder ist es besser, sich das selbst auszurechnen? Also ich persönlich nutze jetzt schon kontinuierlich seit 5 Jahren eine Kalorien-Tracking-App. Ich persönlich verwende MyFitnessPal, aber da gibt es auch ja, gute andere Alternativen, die den Job erledigen. Und ja, für mich ist das eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube, mit Papier und Stift würde ich mir das Ganze nicht antun. Ja, das Ding bei den Apps ist aber, dass die Lebensmittel oder die Eintragungen meist von Usern gemacht werden. Und dementsprechend kann es da halt auch zu Error führen, also dass die Sachen falsch übertragen werden. Von daher würde ich definitiv ja, dir empfehlen, das Ganze immer double zu checken, also immer zu gucken, ob die Angaben in der App auch mit den auf den ja, Lebensmittelverpackungen übereinstimmen. Und ja, Kalorien können so ein bisschen variieren. Man muss natürlich auch ja, bedenken, dass selbst die Nährwertangaben auf den Lebensmittelverpackungen, ich glaube, bis zu 10% abweichen können. Dementsprechend ja, würde ich jetzt nicht allzu viel auf die Kalorienangaben geben. Wie ich es persönlich mache, ist, dass ich mir einfach nur Makronährstoffvorgaben setze. Denn wir wissen ja, dass jeder Makronährstoff ja, Kalorien hat, also 1 Gramm Kohlenhydrat 4,1, 1 Gramm Protein 4,1, 1 Gramm Nahrungsfett 9,3 Kalorien. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich konsumiere 200 Gramm Protein pro Tag, 450 Gramm Carbs und 70 Gramm Fett, dann, wenn man das Ganze mal ausrechnet, kommt man ja auf einen gewissen Kalorienwert. Und ja, ich persönlich mache es halt einfach immer so, dass ich schaue, dass die Makros stimmen und daraus ergeben sich ja dann sowieso immer die Kalorien. Also ich setze mir jetzt kein Kalorienziel von 3500 und gucke einfach, dass die Kalorien stimmen, sondern ich mache das halt das Ganze halt über die Makros und ja, dann ergeben sich die Kalorien halt von alleine. Wie gesagt, ne, die Kalorienangaben auf den Nährwertlabeln können halt auch ja, abweichen, ne, bis zu 10%, soweit ich weiß. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht allzu genau drauf gucken. Ich denke, Makros sind the way to go in dem Fall. Nice. Cool. Ich glaube, das wäre es jetzt auch heute für die Episode. Ein bisschen kürzer, aber ich denke, das passt soweit. Ja, nächste Woche kommen dann wieder coole Episoden mit Gästen. Und wenn ihr das Ganze wenn das Ganze euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung bei iTunes, ein Like oder ein Kommentar bei YouTube da, ein Follow bei Spotify, je nachdem, wo ihr es ja, euch anschaut oder anhört, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern, denn das hilft dem Podcast zu wachsen und genau, freue mich natürlich auch auf euer Feedback, ja, da, wie gesagt, einfach den Fragebogen zur Hand nehmen. Und ich packe jetzt noch einen Track auf die Playlist und ich glaube, boah, ich habe mir gar nichts überlegt. Ich glaube, ich nehme einfach von Radical Redemption Brutal 8.0. Und ja, gönnt den euch beim Training, geht auf jeden Fall gut voran. Und yes, wünsche euch eine wunderschöne anstehende Woche. Ich denke, die meisten werden sich das jetzt Sonntag oder Montag geben, was auch immer, auf jeden Fall. Jo, alles Gute euch, Leute. Wir hören uns nächste Woche und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.